Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Uli Schäfer, schönen guten Abend. Und es geht los mit der Erfolgsmeldung des Tages. Schon ein paar Stunden alt, aber immer noch richtig gut. Tennisprofi Alexander Zverev spielt bei den Australian Open um den Einzug ins Finale. Und das als erster Deutscher seit Tommy Haas 2007. Zverev besiegte im Halbfinale in 4 Sätzen den Schweizer Stan Wawrinka. Thomas Perlebach.
Wenn Alexander Zverev da weitermacht, wo er gegen Stan Wawrinka aufgehört hat, der muss hier für ihn noch lange nicht Schluss sein. Dabei hatte er keinen guten Start in das Match gegen den Schweizer, verlor den ersten Satz schnell und deutlich.
Ich habe mich nicht wohlgefühlt auf dem Platz, weil die Bedingungen waren sehr anders. Und ich habe mich dann irgendwann dran gewöhnt und habe irgendwie in Ruhe versucht, das Match umzudrehen. Ja, das hat dann gut geklappt und ich bin relativ ruhig geblieben und ich freue mich, dass das Match dann in diese Richtung gegangen ist.
Ab dem zweiten Satz aber hatte er die Geschichte auf dem Center Court dann voll unter Kontrolle. Egal, was Wawrinka auch machte, Zverev machte alles besser, war der eindeutig bessere Tennisspieler. Dass er vor Turnierbeginn noch eine extra Trainingswoche absolviert hatte, zahlte sich erneut aus.
Irgendwann kommen die Stunden dann auch dir zugunsten und du hast das Gefühl, du fühlst dich jetzt wirklich confident in den Schlägen. Und dann hast du auch das Gefühl, dass du irgendwie mehr Kontrolle über das Tennismatch hast.
Auf jeden Fall hat hier mit ihm nach Tommy Haas 2007 endlich mal wieder ein Deutscher das Halbfinale erreicht. Dort trifft er am Freitag auf Dominic Thiem, der ein tolles Match gegen Rafael Nadal in 4 Sätzen für sich entscheiden konnte.
Und das erste Halbfinale bestreiten morgen der Schweizer Roger Federer und Novak Djokovic aus Serbien. Zum Fußball. Paukenschlag bei Fortuna Düsseldorf. Der abstiegsbedrohte Bundesligist hat heute Trainer Friedhelm Funkel entlassen und kurze Zeit später schon einen Nachfolger präsentiert. Der ist in Deutschland bislang ziemlich unbekannt. Und das ist wohl auch der Grund dafür, dass er sich direkt mit Namen vorgestellt hat.
Uwe Rösler. Seit vielen, vielen Jahren im Ausland tätig. Und finally bin ich in der Bundesliga gelandet, was immer für mich ein Riesenziel war.
Für Rösler ist es die erste Trainerstation in Deutschland. Zuletzt war er sehr erfolgreich bei Malmö in Schweden tätig und davor viele Jahre in England. Diesen Weg hat auch Fortunas Sportvorstand Lutz Pfannenstiel ganz genau verfolgt.
Ich denke, dass Uwe, der einfach das Ziel hatte, Bundesliga zu trainieren, einfach für uns genau in dem momentan den Reiz zu setzen, der richtige Mann ist.
Doch die Fußstapfen in Düsseldorf sind groß. Friedhelm Funkel hat die Fortuna in den vergangenen fast 4 Jahren wieder erfolgreich und zum Bundesligisten gemacht.
Es waren 4 geile Jahre. Es waren 4 geile Jahre. Ich hätte gerne weitergemacht, überhaupt keine Frage. Habe auch wenig Verständnis für die Freistellung, aber das ist nun mal so.
Kein einfaches Erbe für Rösler. Er hofft jedoch, dass sein vermutlich größtes Manko helfen kann.
Ein Vorteil, den die Verpflichtung hat, ist, dass mich keiner kennt hier in Deutschland. So, da werde ich mich sicherlich jetzt nicht hinstellen und hier ein Taktikreferat halten.
Schon am Samstag steht die Heimpremiere für Uwe Rösler an und damit die erste Chance, sich etwas mehr Bekanntheit zu verschaffen.
Sagt mein Kollege Christian Schulze. Fortuna Düsseldorf spielt am Samstag gegen Eintracht Frankfurt. Aktuell hat die Fortuna als Tabellenletzter 3 Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Und damit in die zweite Liga. Dort spielt der VfB Stuttgart. Aber die Schwaben wollen am Ende der Saison wieder zurück in die erste Liga. Das könnte klappen, wenn es weiter so erfolgreich läuft wie heute zum Start in die Rückrunde. Stuttgart besiegte im Spitzenspiel Heidenheim mit 3:0. Und das bei der Premiere des neuen Trainers Pellegrino Matarazzo. Philipp Sommer berichtet.
Wach, gedankenschnell, bissig präsentierte sich der auf 7 Positionen veränderte VfB in der ersten Hälfte. Die Folge des 1:0 durch Marc-Oliver Kempf nach 32 Minuten. Nach einer Ecke traf der Kapitän im Nachschuss. Nach dem Wechsel Heidenheim deutlich aktiver. Die Gäste legten die Schüchternheit ab und waren dran am möglichen Ausgleich. Nach 76 Minuten aber sorgte González per Kopf für das 2:0, die Entscheidung. Dem eingewechselten Mario Gomez gelang 4 Minuten vor Schluss noch das 3:0. Der Sieg vielleicht ein Tor zu hoch, aber hoch verdient für Matarazzos VfB Stuttgart.
In der Tabelle liegt Stuttgart jetzt zumindest vorläufig auf Platz 2 mit 3 Punkten Vorsprung vor dem Tabellendritten, dem Hamburger SV. Der spielt aber erst morgen. Einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf hat Dynamo Dresden gefeiert. Der Tabellenletzte gewann gegen Karlsruhe 1:0. Jan Günther berichtet.
Eine gute halbe Stunde lang passierte fast gar nichts in diesem Spiel. In der 38. Minute dann die Führung für den Tabellenletzten. Eine Dynamo-Ecke von der linken Seite klärt der KSC nicht weit genug. Dynamo-Neuzugang Marco Terrazzino ist da und trifft halbhoch in die rechte Torecke das 1:0. Im zweiten Durchgang tat sich der KSC zunächst weiter schwer, zu Torchancen zu kommen. 72 Minuten waren schon rum, da spitzelte Philipp Hofmann eine flache Hereingabe über das Dresdner Gehäuse. Auf der Gegenseite kratzte der KSC einen Schuss von Dynamos Patrick Schmidt von der Torlinie. Ein weiterer Treffer fiel nicht und so startet der Tabellenletzte aus Dresden erfolgreich in die Rückrunde. Dynamo schlägt den KSC mit 1:0.
Und noch zwei weitere Ergebnisse. Osnabrück unterlag Sandhausen 1:3. Kiel und Darmstadt trennten sich 1:1. Die deutsche Fußballliga DFL will bis Mai die nächste Vermarktungsrunde für die Bundesliga-Medienrechte abschließen und damit zweistellige Milliardenbeträge einnehmen. DFL-Geschäftsführer Christian Seifert machte heute auf dem Deutschen Medienkongress in Frankfurt am Main deutlich, dass dabei die veränderte Mediennutzung gerade Jugendlicher für die DFL eine wichtige Rolle spielt.
Wir sind heute das internationalste deutsche Medienunternehmen, das in über 200 Ländern sein Content verkauft. Und ich wage zu behaupten, wir sind auch eines der digitalsten und innovativsten deutschen Medienunternehmen. Muss aber auch so sein, weil wir wollen in den nächsten Jahren, je nachdem wie lange sie den Zeitraum spannen, zweistellige Milliardenbeträge einnehmen von Medienunternehmen. Da müssen wir wie ein Medienunternehmen denken, fühlen und handeln.
Das heißt im Klartext, bei der Vermarktung der Bundesliga-Rechte bis 2025, die bis Mai abgeschlossen sein soll, wird das Smartphone im Zentrum der Rechtepakete stehen, die die DFL anbieten wird. Die Zuschauer in den Stadien sollen über Handy-Apps das Tempo der Spieler genauso messen können, wie in Echtzeit Audios von anderen Spielstätten bekommen, wenn dort ein Tor gefallen ist. Auch die Kommentierung von mehreren Spielen parallel auf Social-Media-Kanälen oder in Streaming-Diensten soll künftig möglich sein. Die Interaktivität ist für Christian Seifert wichtig, wenn in den nächsten Monaten die Medienpartner der Zukunft für die Bundesliga gesucht werden.
Ligen müssen neu denken. So gehen wir erstmal ran. Wir sehen uns als Entwickler von Content-Angeboten, damit unsere Partner ihre Geschäftsziele erreichen. Und das ist völlig egal, ob wir über ein Reichweitenziel der ARD sprechen, über ein Abonnentenziel von Sky, über Content- oder Bundle-Angebote von Telcos oder über gänzlich andere Geschäftsmodelle, wie es sicherlich beispielsweise Amazon Prime verfolgt.
Auch die ARD-Sportschau stehe nicht unter Naturschutz, so Christian Seifert. Selbst wenn man durchs Kartellamt verpflichtet worden sei, weiterhin im Free-TV Zusammenfassungen anzubieten. Aber wer den Zuschlag für die Highlight-Pakete der Bundesligaspieler bekomme, die 40 Minuten nach Abpfiff zur Verfügung stehen sollen, entscheidet letztendlich der Markt.
Ein Beitrag war das von unserem Landeskorrespondenten Ludger Fittkau. Anderes Thema. In Deutschland engagieren sich nach Angaben der Bundesregierung mehr als 30 Millionen Menschen ehrenamtlich, die meisten im Sport. Viele Sportvereine würden ohne diesen Einsatz wahrscheinlich ins Chaos stürzen. Die Ehrenamtler, sie sollen jetzt unterstützt werden und zwar durch eine neue Stiftung. Wie die genau umgesetzt werden soll, darüber wurde heute im Sportausschuss des Bundestags kontrovers diskutiert. Aus Berlin, Niklas Potthoff.
Es klingt nach einer tollen Geschichte. Egal ob Fußballtrainerin oder Flüchtlingshelfer, die Deutsche Stiftung für Ehrenamt und Engagement soll ihnen unter die Arme greifen. Besonders in ländlichen und strukturarmen Gegenden soll die Stiftung Ehrenamtlern helfen, zum Beispiel durch Vermittlung von Know-how oder Unterstützung bei der Digitalisierung. Dafür sollen 100 Mitarbeiter eingesetzt und 30 Millionen Euro jährlich investiert werden. Doch es gibt seit Monaten schon Fragezeichen, denn viele Organisationen befürchten unnötige Doppelstrukturen. Eberhard Ginger, Sprecher der Arbeitsgruppe Sport und Ehrenamt der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, ist überzeugt, dass man mit der Stiftung den Vereinen und Organisationen dennoch Arbeit abnehmen kann.
Es gibt den Freiburger Kreis, der für die Vereine mit über 1000 Mitgliedern zuständig ist und der da Hilfestellung leistet, sich mittlerweile aber auch für eine unter 1000 Mitglieder geöffnet hat. Und wenn ich mir vorstelle, diese Ehrenamtsstiftung macht dann in etwa das Gleiche, dann könnte ich mir aber vorstellen, dass man hier Lösungen sucht oder Wege gesucht, wie man die eine Organisation mit der anderen auch verbindet, sodass also diese Doppelstrukturen hier vermieden werden.
Unter anderem der Deutsche Olympische Sportbund hatte im Vorfeld gefordert, die Stiftung in Form einer langfristigen Strukturförderung zu nutzen, anstatt in kurzfristige Projekte zu investieren. Die sportpolitische Sprecherin der Grünen, Monika Lazar, weist zudem darauf hin, dass viele Ehrenamtliche oft unter Zeitnot stehen.
Und dass so eine große Stiftung etwas schwerfällig ist, weil wir haben ja im Alltag von den vielen Ehrenamtlichen immer die Erfahrung, dass man da unkomplizierte, schnelle, unbürokratische Hilfe erwartet.
Nach Meinung vieler Organisationen sind in den Gremien auch zu wenig Ehrenamtler, die mitentscheiden sollen, vorgesehen. Der sportpolitische Sprecher der Linken, André Hahn, fragt sich zudem, wie viel von den 30 Millionen Euro wirklich bei denen ankommt, für die es vorgesehen ist.
Es muss also aus unserer Sicht in erster Linie darum gehen, dass die bestehenden Strukturen gefördert werden mit Finanzen, nicht neue Strukturen geschaffen werden.
Morgen wird der Bundestag über die Errichtung der Stiftung abstimmen.
Ein Beitrag von Niklas Potthoff. Und der Leichtathletik-Weltverband hat wegen des Coronavirus die für Mitte März im chinesischen Nanjing geplante Hallen-WM abgesagt. Zuvor hatte bereits der Ski-Weltverband die alpinen Weltcups in China Mitte Februar gestrichen. Und das war Sportaktuell am Mittwochabend. Ich bin Uli Schäfer, wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und eine geruhsame Nacht.